Wir sitzen in einem Café. Na, selbstverständlich. Flo setzt gerade seinen Kopfhörer auf. Wir sitzen in einem Café. Das ist ja, glaube ich, in Zeiten der Pandemie in Deutschland schon sehr besonders. Und ich habe sehr viel Zeit, glaube ich, zu beschreiben, wo wir sitzen, weil ich gerade Flo dabei beobachte, wie er komplett falsch das Mikrofon aufsetzt. Nee, komplett falsch. Wie eine Sportbrille aus der DDR. Nee. Und sind in der Stadt Mariupol, die sich am Asowschen Meer befindet, in der Ukraine. Und so ziemlich alles ist schiefgegangen hier, was schiefgehen kann. Wir sind nämlich zum zweiten Mal hier wieder mit dem Versuch, 48 Stunden an der Front zu verbringen, zu der Volksrepublik Donetsk befindlichen Front. Aber leider wurde vor genau einer Woche ein Mann in den Frontgräben erschossen, was dazu führte, dass die Sicherheitslage sich erschwert hat und wir heute dorthin gefahren sind und unsere Schuhe schlammig gemacht haben, an der Front vorbeigelaufen sind, kurz ein Interview geführt haben und dann sind wir wieder zurückgefahren. Haben aber, und das ist das Wichtige, also Flo, Michael Terhorst, der auch mit am Tisch sitzt und sich weigert, mitzumachen. Also jetzt hast du das Mikrofon aufgesetzt. Schönen guten Tag, Flo, schön, dass
Hallo.
Du da bist.
Hallo, ja,
ich hab's geschafft. Richtiger.
Ja,
so ist wunderschön.
Sitzt es?
Ja, so ist richtig gut. Und ja, wir sind jetzt in Mariupol gefangen. In dieser Stadt kann man sehr viel machen im Vergleich zu Berlin, weil einfach hier der Lockdown nicht so richtig ernst genommen wird. Beziehungsweise gestern, glaube ich, eingestellt wurde wieder der Lockdown hier in dieser Stadt.
Ich bin nicht informiert.
Wir sitzen in einem Café, das muss reichen.
Ja, stimmt. Aber das Schwimmbad hat nicht geklappt heute.
Schwimmbad hat nicht geklappt, weil es auch immer noch under construction ist. Wir sind ja letztes Mal, falls du dich erinnerst, da vorgefahren und wir hätten es auch eigentlich wissen müssen.
Achso, das war dasselbe?
Das ist das Schwimmbad, wo einfach nur so Betonsäulen im Schlamm stehen und das ist, glaube ich, noch nicht fertig, 3 Monate später. Ja, Flo, es gibt einiges zu besprechen heute. Heute ist der 27. Januar, das ist der 76. Trauertag, Jahrestag, wie man auch es nennt, der Befreiung von Auschwitz. Darüber können wir reden. Also ich biete dir sehr viel an. Bevor wir über die vielen Themen, die wir besprechen können, sprechen, will ich nochmal kurz erzählen, wie wenig Lust du auf diesen Podcast wieder hattest.
Ja, das kann ich auch selber sagen. Ich habe wirklich gar keine Lust.
Nicht daran rumspielen, dann hört man dich schlechter.
Ja, ich weiß. Ich fühle mich immer wie so vor einer Klassenarbeit, für die ich mich komplett nicht vorbereitet habe.
Aber du machst es, du hast es ja letztes Mal auch gut gemacht und du bist seit letztem Podcast aus dem Irak, bist du auch nicht mehr der unbeliebteste Podcast-Gast.
Absolut blank, worüber haben wir geredet? Ich habe keine Ahnung. Wer will hören, was ich zu sagen habe? Ich bin kein Experte für nix.
Und, du musst dir vorstellen, dass die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, die machen ja was nebenbei.
Ja.
Du steigerst im Prinzip die kapitalistische Produktivität Deutschlands durch die Lehre der Dinge, die wir uns miteinander austauschen.
Aber die sollten doch dann lieber irgendwie so, keine Ahnung, meditative Musik hören. So.
Aber so sind wir. Wir beide sind im Prinzip, glaube ich, meditative Musik für die meisten Menschen.
So Hintergrundrauschen.
Ja, Hintergrundrauschen. Deswegen können wir könnten wahrscheinlich auch beide uns einfach immer das Alphabet. Wir müssten mehr machen.
Okay, also wenn die Erwartungshaltung so tief ist, dann
lass uns
kann ich
über
mich
Auschwitz
auch ein bisschen
reden.
Wohler fühlen. Über Auschwitz, oh Gott. Nee, ich weiß nichts darüber. Ich wollte immer mal hin.
Du warst noch nicht da.
Ich war noch nicht da.
Warst du mal in einem Konzentrationslager?
Ich war in Buchenwald.
Das ist in Weimar?
Genau, Klassenfahrt nach Weimar in Verbindung mit dem Goethe-Schiller-Haus und Buchenwald.
Ich glaube, das ist das Programm, was Schüler
das
machen.
Westdeutsche Schüler so machen. Dann, wo war ich noch? Irgendwo in Bayern war ich noch.
Dachau?
Dachau, genau.
Ja, aber in München.
Mhm.
Ja, da ist ein Supermarkt auch direkt neben dem Konzentrationslager aufgemacht. Ganz praktisch, da kann man, wenn man im Konzentrationslager war, auch danach gleich einkaufen gehen.
Ja. Ja, nee, Auschwitz hat es nie gereicht.
Auschwitz ist ich habe im Rahmen meines Studiums und im Rahmen meiner Familiengeschichte mich sehr viel mit dem Holocaust auseinandergesetzt, beziehungsweise mit Konzentrationslagern und mit diesem Thema, wie Deutsche dazu in der Lage waren, so etwas zu unterstützen, so etwas zu wollen und vor so etwas die Augen zu verschließen. Also bestes Beispiel ist, das ist geile Störgeräusche auf jeden Fall, bestes Beispiel ist eben Buchenwald.
Ja.
Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, als die Amerikaner Buchenwald befreit haben, war das ja so, dass alle Weimaraner, was man nicht sagen darf, Weimarer, gesagt, wir wussten davon nichts.
Ja.
Und dann gibt es diesen berühmten Film, der gemacht wurde, auf dem zum Beispiel auch der Film Shutter Island basiert.
Den ich auch nicht gesehen habe.
Gut, dann machen wir das. Dann gibt es diese berühmten Aufnahmen, wo die Bewohner von Weimar gezwungen wurden, nach oben, nach Buchenwald zu gehen und sich anzusehen, was dort ist. Und da gibt es dieses, wo die Bürger dann an diesen Leichenhaufen, an diesen Schuhbergen, an diesen Knochen, an diesen Resten in den Krematorien vorbeilaufen mussten. Und eben die Amerikaner konnten nicht verstehen, wie man sowas nicht mitbekommen kann. Insbesondere, weil eben auch Buchenwald dafür bekannt war, wenn die Menschen verbrannt wurden in den Krematorien, dann hat es eben Asche geregnet in Buchenwald, in Weimar.
Ja.
Und man hat gewusst, was dort passiert. Und man hat eben nur die Augen davor verschlossen. Und genau das hat mich interessiert. Wie konnte es sein, dass in Deutschland die Deutschen, nicht die Nazis, sondern die Deutschen, die Augen davor verschließen? Und das wollte ich irgendwie erst als Interessengebiet herausbekommen und dann im Studium auch ernsthaft rausbekommen und mich damit beschäftigen, wie haben die Menschen, wie sind die da, wie verarbeitet man das, ist sowas überhaupt zu verarbeiten? Und da habe ich ein sehr interessantes Buch gelesen von einem Autoren, Michael Wolfsohn heißt der, und der hat was ganz Interessantes gesagt, bei dem du wahrscheinlich vehement widersprechen wirst und der Rest der Welt widerspricht auch vehement, aber ich fand die These sehr gut. Er sagt, dass Mitteleuropäer, spezifisch Deutsche, dass den Antisemitismus epigenetisch, also dieses Verhalten des Antisemitismus über Generationen mitgegeben haben, und das ist eine logische Folgerung der Kulturgeschichte Deutschland, dass sie so handeln. Deutsche sind Antisemiten. Punkt. Aus. Das ist der Grund. Da brauchen wir gar nicht weiter forschen. So ist es einfach. Und das fand ich sehr in seiner Brutalität sehr interessant und auch die Reaktion darauf.
Ja.
Kommt es jetzt dem Abiturprüfungsgefühl nahe, dass so nicht vorbereitet, immer irgendwie so.
Ja, so ein bisschen. Ich krieg schon schweißige Hände.
Ja.
Das ist ein schwieriges Thema. Ich würde der These, glaube ich, erstmal nicht widersprechen. Es ist keine Entscheidung, glaube ich, ne?
Also so bei uns wurde ja unglaublich viel in der Familie darüber gesprochen. Wie war das bei dir? Also das Thema war wirklich echt auf täglicher Abendbrotbasis wurde über dieses Thema gesprochen. Also das Verbrechen der Deutschen.
Ja. Puh, wie war das bei mir? Also meine Eltern haben mir auf jeden Fall auch sehr früh schon davon erzählt. Und es war auch, glaube ich, Thema in der Schule.
Da gibt es ja diesen Vorwurf, dass es zu intensiv in den Schulen behandelt wird.
Genau, und das wollte ich gleich dazu sagen. Also das war auch dann sofort, schwang immer mit in der Klasse, dass viele Schüler da keinen Bock mehr drauf hatten.
Ja.
Und gesagt haben, das Thema ist ausgelutscht. Was haben wir damit zu tun? Und dann auch immer dieses Ding, dass man uns irgendeine Schuld nur durch die Behandlung des Themas in die Schuhe schieben will, unserer Generation auch noch.
War das so? Weil ich hatte nie das Gefühl, dass die Schulbildung uns eine Schuld geben will, sondern nur eine Verantwortung übermitteln möchte.
Also ich weiß noch, glaube ich, dass ich einer in der Klasse war mit der Meinung, dass wir tatsächlich, dass es so eine Art Kollektivschuld auch gibt und dass wir immer noch Verantwortung haben. Und die meisten aber, glaube ich, fühlten sich da ein bisschen angegriffen.
Es ist tatsächlich, also ich habe die Diskussion wie du, ich war ähnlich in der Schule und habe gesagt, so ich finde, unsere Schuld ist die Verantwortung, also die Schuldigkeit, die wir für die Verbrechen unserer Großeltern übernehmen, ist, dass wir die Verantwortung haben, mit lauter Stimme antifaschistischer Haltung, und ich bitte, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, den Begriff Antifaschismus wertfrei zu sehen, weil man kann Antifaschist sein, aber die CDU wählen. Das vergessen, glaube ich, die meisten Leute nur, weil ich glaube, im 21. Jahrhundert ist es so ein bisschen so, dass Antifaschist automatisch irgendwie bedeutet, G-Klasse Mercedes in Neukölln anzuzünden. Das ist aber falsch. Antifaschismus heißt einfach, man ist gegen Faschismus. Und ich empfinde mich als Antifaschist. Und deswegen fand ich so, das ist die antifaschistische Pflicht von uns, wirklich laut einzustehen dafür, dass sowas nicht nochmal passiert. Ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die Folgen aus der um die Zeit herum, als der Rechtsradikal-Film kam, da habe ich ja viele Spezialfolgen gemacht, da habe ich das auch nochmal genauer erklärt. Also, und auch mit Gregor Gysi darüber gesprochen. Also wer Lust hat, kann in diese Folgen mal reinhören. Ich hoffe nur, dass diese Störgeräusche, also ich höre sie ja auf dem Kopfhörer nicht so intensiv, aber ich hoffe, dass diese Störgeräusche für die meisten Hörer erträglich sind.
Ja, da macht jemand heiße Milchschaum.
Also du warst auch der Meinung in der Schule, und bist du dafür aufgestanden oder war das ungewöhnlich? Weil ich glaube, die Leute haben mit dieser Schulddebatte in der Schule wurde geführt, weil sie keinen Bock hatten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das war mein Eindruck in meiner Schule, dass die Leute, die gesagt haben, oh, ich bin nicht schuld, bedeutete eigentlich, was ja auch richtig ist, de facto, es bedeutete aber, können wir was anderes machen?
Ja.
Du bist heute echt ein Knochen.
Also bis heute bist du ein Gesprächsknochen. Ich bin auch wirklich müde und das Thema hat mich jetzt kalt erwischt. Also ich kann leider nicht sagen, dass ich da irgendwie groß aktivistisch tätig geworden wäre und ich erinnere mich auch nur an eine einzige Demo gegen Nazis in meinem Kaff. Also ich komme ja aus einer Kleinstadt aus Süddeutschland. Da war, glaube ich, der Republikaner Parteitag in unserer Stadthalle.
Ja.
Und da waren ein paar tausend Leute auf der Straße und da waren wir auch dabei.
Hast du früher, warst du auf linken Demos? Also in Berlin wäre das dann gewesen, die Karl-Rosa-Demo Anfang Januar, also so, wo so Kurden neben Linken, neben Sarah Wagenknecht, neben Gregor Gysi laufen.
Ich bin, wie gesagt, ein Kleinstadtkind. Also bei uns gab es nicht viele Demos und das war ein Riesenevent damals.
Ja.
Und das wäre für Berliner Verhältnisse wahrscheinlich ein Pups. Also ich weiß nicht, wie viel, 2000 Polizisten und Polizistinnen, ja, und weiß nicht, wie viele Demonstrantinnen und Demonstranten, aber das ist so das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist aus meiner Jugend an also, Demos.
Ich habe jetzt gerade wahnsinnig Lust, auch mit dir weiter darüber zu sprechen, weil die Frage ist natürlich, seit du in Berlin lebst und du hast ja auf der Hinfahrt mit einem Brustton der Überzeugung gesagt, also Chilo, seit 10 Jahren lebe ich jetzt in Berlin. Also ich kenne mich jetzt auch aus in der Stadt.
Gehst das habe ich nur gesagt, weil du ja immer behauptest, man könne nicht Berliner werden.
Mikro musst du schon dran lassen.
Schon was trinken.
Ja. Man kann auch nicht Berliner werden. Es ist ein Geburtsrecht.
Ja.
Ja. So
das wie sagen die Schwaben auch.
Wer möchte denn Schwabe werden?
Na, es gibt viele Leute, die da hinziehen.
Werden?
Meine Eltern zum Beispiel.
Wo kommen die eigentlich ursprünglich her?
Aus Niedersachsen.
Wo ist denn das?
Das
Hannover ist Niedersachsen.
Um Hannover rum, ja. Nee, um Hamburg rum.
Das ist auch Niedersachsen?
Nee, Hamburg ist ein eigenes.
Ist es nicht Schleswig-Holstein, was um Hamburg drum ist?
Ja, also Hamburg liegt in Niedersachsen, eine kleine Insel.
Oh Gott. Stimmt, Schleswig-Holstein ist das da oben, dieser Zipfel zu Dänemark, ne?
Ja.
Gut, dass ich Journalist geworden bin. Also ich betone ja auch immer wieder, dass ich durch all die journalistischen Aufnahmeprüfungen an diesen an diesen Schreibschulen durchgefallen wäre. So, besonders bei Deutschland. So Bundesländer, nee.
Aber die sind auch hart, die Tests, ne?
Die sind super hart.
Wie heißt dieser Springer-Test?
Nee, was? Nee, der Springer, ich glaube, bei Springer musst du nur irgendjemanden kennen, um auf diese Journalistenschule zu kommen. Okay. Bei der Deutschen Journalistenschule in München gibt es den Test, Henry Nann gibt es diesen Test, wo du so wirklich so aus dem FF, nennen Sie bitte die letzten 12 Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Rückwärts.
Ja.
So, gut, dann haben wir doch einen heiteren Einstieg in diesen Podcast gewählt.
Ja.
Wir reden auch gleich noch ein bisschen mehr über die Ukraine. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern aber noch erzählen, wie viel Kraft es mich gekostet hat, Florian Baumgarten, voller Name, zu überzeugen. Und ich biete dir für diesen Podcast meine noch bestehende PS4-Spielesammlung an, weil die PS4 hast du jetzt von mir bekommen für den Podcast aus dem Irak.
Ja.
Freust du dich auch darüber?
Ich freue mich sehr drüber. Aber ich bin ein bisschen erschlagen.
Von der Menge der Spiele?
Ja.
Also freust du dich gar nicht darüber,
dass auch über die Größe und ich habe ja vorher nur diese Nintendo Switch gehabt.
Ja.
Das sind so ganz kleine, süße Spiele. Und dieses eine Spiel, was ich da gerade spiele, ist viel zu groß. Also da würde ich Monate Redemption brauchen, ja.
Aber du hast so ein glückliches Gesicht dabei.
Naja, es ist ein bisschen schwierig, weil man sich da drin verliert.
Ja.
Und ich bin so einer, der dann da gar nicht mehr rauskommt.
Ich hätte gern diese Fähigkeit, mich in solchen Spielen zu verlieren. Ich kann das leider nicht.
Ja, es ist irgendwie auch, dann wachst du auf und irgendwie bist du total verdaddert und kommst nicht mehr klar mit dem echten Leben.
Wie viele Stunden spielst du dann so am Stück?
Wenn ich mal Zeit habe, also kinderfrei und keine Arbeit, dann, dann kann ich schon 5-6 Stunden am Stück spielen.
Hast du nicht? Bei mir setzt nach genau einer Stunde Spielzeit das schlechte Gewissen ein. Ich bin ein schändlicher Teil der Gesellschaft, mich braucht keiner, keiner ruft an, ich habe so viel Zeit zum Videospiele spielen, dass ich müsste doch eigentlich arbeiten.
Ja. Ja, die haben ja meistens auch so eine Handlung, so eine Story und ich bin es irgendwie vom Filme gucken gewohnt, dass man das dann irgendwie sich bis zum Schluss, egal wie schlecht der Film ist, auch reinzieht und auch wissen möchte, wie es dann mit der Heldin oder dem Helden ausgeht. Und das zieht sich bei solchen Spielen unglaublich lange.
Willst du damit sagen, dass du noch nie aus dem Kino gegangen bist und noch nie einen Film vorher abgebrochen hast?
Ich glaube nicht, ne.
Lustigerweise kann ich mich
doch einmal mit meinem Großvater, war ich in Der bewegte Mann von Til Schweiger. Und da war ich aber noch ganz klein. Und dann waren da irgendwelche Sexszenen.
Ja, das ist so eine
homosexuelle. Und mein Opa meinte, ist das überhaupt was für dich? Und ich meinte, gegenüber lief irgendein Animationsfilm. Ich glaube, Toy Story oder so. Ja. Das sind in den anderen Kinos.
Das wäre eher der Film für dich gewesen. Ja. Der bewegte Mann, der Comic von Ralf König und der Film haben dazu geführt, dass ich meine eigene Sexualität tatsächlich auch kurzzeitig in Frage gestellt habe. Ja. Weil die Lebenswelt von Ralf Königs Comics und das, was in der bewegte Mann passiert, Joachim Krohl als Homosexueller, das fand ich so gut, die Welt der Homosexuellen Mitte der Anfang der 90er Jahre in Deutschland, dass ich dachte, ach, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Also weil ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo schwul als harte Beschimpfung galt, die es immer noch so gibt, aber mittlerweile existiert ja das Bewusstsein, dass man vielleicht schwul nicht als Beschimpfung nutzen sollte. Das Bewusstsein existiert, das gab es damals noch nicht und es gab damals auch noch diese, es klingt, als wenn ich irgendwie 1890 aufgewachsen bin, irgendwie mit Schnurrbart. Terhorst nickt, das ist sein Beitrag in diesem Podcast. Er nickt, er stimmt mir zu. Und ich fand es irgendwie diese Welt so schön und ich weiß, dass diese Ralf König Comics, und da sind sehr viele Penisse erigierte, kommen in diesen Comics vor.
Stimmt.
Haben bei mir echt zu so einer gewissen Verwirrung geführt. So mit 14. Das ist schon erstaunlich.
Questioning Thilo.
Ja.
Ich muss den Film mal zu Ende gucken. Guck, ich weiß nicht, wie alt ich war.
Also ich kann mich lustigerweise...
8, 9?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht dein... Das ist nicht das Richtige. Dein. Ich war, glaube ich, wenn du 8, 9 warst, war ich 42.
Ja.
Ich kann mich an die Filme, aus denen ich gegangen bin, sogar erinnern. Jeden einzelnen Film. Es waren nicht viele.
Ja.
Masopulami. Dieser französische Leopard mit dem ganz langen Schwanz.
Ja.
Ich bin rausgegangen bei Nekromantik. Der lief damals im Kino Intimes. Dieser Jörg, ist es Jörg Buttgereit?
Ah, ja, ja.
Dieser deutsche Kunstblätter-Nekrophilen-Film. Das war mir einfach zu hart. Damit konnte ich nichts anfangen. Das war mir einfach, das ist ja so West-Berlin, 80er Jahre, ultra düster, schwarz-weiß. Eine Frau hat Sex mit einer Leiche, und das ist dann so Kunst. Der Film wird ja auch im MoMA gezeigt. Also, weil der so einen hohen künstlerischen Anspruch hat. Für mich war das aber einfach nur ekelhafte Scheiße. Und deswegen, ich wollte mein Gehirn gar nicht damit belasten und bin dann deswegen aus diesem Film gegangen. Ähnlich ging es mir bei dem Film Human Centipede.
Da habe ich nur den Trailer gesehen,
wo
die Leute zusammengenäht werden.
Genau, wo die sich von der Kacke des anderen ernähren müssen. Und das fand ich auch so unangenehm als Idee, dass ich dachte, das möchte ich nicht unterstützen mit meinen Augen und mit meinen Gedanken und bin dann auch aus dem Kino gegangen. Und Sausage Party. So ein Animationsfilm, der vor 4 oder 5 Jahren kam, den ich dann auch noch auf Deutsch synchronisiert gesehen habe, wo dann so über die YouTuber die Stimmen sprechen und es war so, das ging nicht. Und ich gehe sehr gerne in die Sneak Previews. Und da kommt ja zu 90% Schrott. Und ich gucke wirklich viel Schrott. Aber das sind diese Filme, aus denen ich rausgegangen bin.
Ja.
Und Chucky die Mörderpuppe. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, den ich mit meiner Oma 1996 in New York geguckt habe oder 97. Und ich wollte unbedingt einen Horrorfilm gucken, der ab 18 ist. Ich aber 16 war zu dem Zeitpunkt. Habe meine Oma gebeten, die Karten zu kaufen. Weil das geht ja in den USA, dass Erwachsene für Erwachsenenfilme diese Karte kaufen. Und der Film war ultra brutal. Und dann habe ich mich so geschämt vor meiner Oma, die eiskalt neben mir saß, ich diese Splatter-Szenen angeguckt habe und bat dann meine Oma, komm, wir gehen wieder raus und spazieren noch ein bisschen in Times Square entlang, weil mir das so unangenehm ist, dass ich sowas gucken wollte und meine Oma denkt, was ist denn das für ein Enkel? Und daraufhin sagte ich folgenden Satz zu meiner Oma: Oma, das ist mir zu brutal. Ach, Thilo, im Zweiten Weltkrieg, da habe ich schlimmere Sachen gesehen. Das ist ja nicht echt. Und dann hätte man den Film noch zu Ende gucken, haben wir aber nicht gemacht. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, die Anekdote hier im Podcast.
Ich habe es nie gehört. Cool, du warst mit deiner Oma in New York.
Ja, 1996 und 1997. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen es bereits, meine Oma war, jetzt ist sie ja leider tot, eine Stalinistin. Aber trotzdem wollte sie mit ihrer goldenen Visakarte einkaufen gehen in New York. Eigentlich bist du ja meine Oma, du bist ja genauso ambivalent.
Stalinist bin ich nicht.
Nee, aber du bist so Vegetarier, der dann im Ausland das Fleisch von meinem Teller weg isst, wenn ich es nicht aufgegessen habe.
Was haben denn Vegetarier mit Stalin zu tun?
Nichts, aber es ist eine Ideologie.
Vegetarismus ist eine Ideologie.
So wie du sie vertrittst.
Weil ich versuche niemanden mehr zu belehren. Das habe ich lang aufgegeben.
Aber du hast es getan.
Ich habe früher ein bisschen darüber diskutiert, ja. Bis ich festgestellt habe, das bringt überhaupt nichts. Man macht sich nur Feinde.
Ja.
Und seitdem.
Stimmt, was soll ich? Ich nehme das zurück. Es ist keine Vegetarismus. Ich rede
nicht mehr darüber, was auf den Tellern der anderen liegt. Manchmal rege ich mich drüber auf, wenn Leute ihren Teller nicht aufessen.
Wir führen ja seit auf dieser gesamten Reise durch die Ukraine, die jetzt seit 4 Tagen läuft, folgende Diskussion als Vorwarnung, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich habe lange überlegt, also eigentlich nur ganz kurz, ob wir darüber in diesem Podcast sprechen sollten. Ich möchte mir ein Auto kaufen. Und Flo, Michael Terhorst, der hier still mit am Tisch sitzt, ist für diesen Autokauf. Er spricht sich dafür, er sagt, mach doch. Und
möchtest dir nicht ein Auto kaufen, du möchtest dir noch ein Auto kaufen.
Genau, ich habe ja bereits, und ich möchte das jetzt einfach erklären, ich habe meinen Führerschein erst vor 10 Jahren gemacht, also mit 30, als ich 30 wurde, und habe mir dann ein Audi 80 von 1974 gekauft für 2000 Euro. Den besitze ich noch, weil ich irgendwie Angst habe, dieses Auto wegzuschmeißen, weil es kann eigentlich nur noch weggeschmissen werden. Und irgendwann vor 5 Jahren habe ich mir in einem Leichtsinn, und ich betone auch nochmal den Preis, denn ich würde mir niemals ein Porsche kaufen, niemals würde ich das tun, habe ich mir einen Porsche gekauft. Einen 924er. Das ist aber kein echter Porsche und deswegen, wie halt der was lacht. Es ist kein echter Porsche. Also alle Menschen, die diesen Podcast hören und das denken, Thilo ist durchgedreht und kauft sich teure Autos. Also ich habe in meinem gesamten Leben wirklich nicht viel Geld für Autos ausgegeben, nämlich insgesamt 5000 Euro. Ich fahre beide Autos auch regelmäßig und immer noch. Da ich als Berliner aber gar kein Auto eigentlich brauche, ist es einfach nur für meine Brandenburger Tagesausflüge ist dieses Auto. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, darüber im Podcast zu reden. Das ist mir ganz unangenehm. Also ich würde nochmal betonen, einen alten Schrotti-Audi, ganz alt, über 40 Jahre alt, und einen ganz alten, unter Porsche-Fans als Audi bezeichneten Porsche, weil der ist nämlich nur die Hülle, ist ein Porsche, der Motor und alles ist ein Audi-Motor. Deswegen war der auch genauso billig. Habe ich den Preis schon gesagt? Krass, rechtfertig.
Ja. Besitzt zwei Autos.
Genau, ich besitze zwei Autos. Jetzt ist mir aufgefallen, ich werde ja in 2 Monaten 40.
Auch mutig.
Das kann man ruhig sagen, finde ich. Ja. Okay. Da habe ich ja überhaupt keine Scham. Warte mal, du findest es genauso mutig, zu sagen, man wird 40?
Auch mutig.
Und ich habe das Bedürfnis nach einem bequemen Auto. Ich sehe aber nicht ein, für ein Auto 40.000 Euro auszugeben oder 30.000 Euro oder 20.000 Euro. Ich sehe es einfach nicht ein. Ich sehe auch nicht ein, für ein Auto zu leasen. Das verstehe ich noch weniger. Warum man irgendwie für 500 Euro im Monat ein Auto least oder für 300 Euro oder für 200 Euro und dann gehört einem das am Ende nicht mal. Und ich habe mich für einen Kindheitstraum entschieden. Ich wollte als Kind, als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, selbstverständlich ein Lada Niva haben. Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass der Lada Niva auch eine Art Trend geworden ist in der Bundesrepublik Deutschland. Viele besitzen jetzt einen Lada Niva und ich habe mich heute früh entschieden, mir zum 40. Geburtstag einen Lada Niva zu gönnen. Jetzt du, Flo.
Für mich sind Automarken völlig egal. Ich kenne mich gar nicht aus und Lada Niva habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr zum ersten Mal gehört, diesen Begriff überhaupt.
Weil Michael Terhaus, der hier steht, ob du jetzt nicht auch einkaufen wollte.
Ja, ich halte nichts davon, sich überhaupt noch Autos zu kaufen. Vor allem keine Autos, die auf Erdölbasis irgendwie sich fortbewegen.
Das stimmt auch. Aber ich habe im letzten Jahr dann in der Überlegung, mir ein Auto zu kaufen bzw. zu leasen, bin ich die Elektroautos durchgegangen. Und ich wollte wirklich gerne ein Elektroauto haben. Und die Infrastruktur in Brandenburg ist noch furchtbar. Und ich überlege immer, müsste ich dann eigentlich so ein Early Adopter sein, wie viele andere auch, um dass es eben besser wird.
Und ist wahrscheinlich auch nicht nachhaltig, sich ein E-Auto zu kaufen. Wahrscheinlich, aber du willst einen neuen Lada Niva kaufen, ne?
Das ist ein gebrauchter Lada Niva.
Ah ja. Naja, Secondhand kaufen geht ja.
So, und
ist immer noch besser als ein neues E-Auto wahrscheinlich.
Und der kostet auch sehr wenig Geld. Ich möchte endlich einen Fünftürer haben. Das war eigentlich mein Traum. Diesen Lada Niva gibt es nämlich auch als Fünftürer. Und ich möchte endlich, wenn ich einsteige und zwei weitere Menschen reisen mit mir und wir beide werden zum Beispiel ja wieder dieses Jahr auch zusammen privat verreisen, ich will endlich, dass jemand hinten einsteigen kann und ich möchte gerne auch mehr Gepäck endlich in ein Auto reinbekommen und ich wollte mir kein neues Auto kaufen, ich wollte mir ein gebrauchtes Auto kaufen. Natürlich klingt es total infam, wenn ich jemandem erzähle, ich besitze 3 Autos. Wenn ich allerdings 3 G-Klasse oder Mercedes, ich kenne auch keine Automarken, das G-Klasse ist für mich immer der Inbegriff von verschwendetem Geld, dann würde ich das verstehen, aber diese 3 Autos kosten zusammen nicht mal so viel wie das Auto von Michael Terhaus, nämlich sein Dacia Lumpo, Lumpi. Nee, wie heißt dein Dacia Terhaus? Dacia Logan. Dacia Logan, also das ist so, aber vielleicht denke ich auch einfach falsch. Also es geht ja gar nicht ums Geld, sondern es geht ja eigentlich um Umweltschutz.
Also ich will gar nicht negieren, dass man ab und zu mal ein Auto braucht. Aber es gibt in Berlin diese ganzen Carsharing-Angebote. Du bist immer billiger, egal, auch wenn du, glaube ich, jeden dritten Tag dir ein Auto mietest, als wenn du ein eigenes Auto hast. Und ich glaube, deine 2 bestehenden Autos sind einfach unpraktische Autos.
Ja.
Mit denen kannst du nichts und niemanden transportieren. Aber dann könntest du die wenigstens abstoßen. Also ich glaube,
das werde ich. Ich werde einen dieser Wagen abmelden. Ja. Das habe ich mich dafür habe ich mich schon entschieden, damit es einfach auch fürs Gewissen. Ich überlege, ob ich ihn weiterverkaufe. Also der Ursprungsbesitzer zum Beispiel des Audi 80 schrieb mir heute, weil er hier hat mir auch geholfen beim Lada Niva besorgen. Der kommt auch in diesen Podcast, mit dem würde ich meinen eigenen Podcast über Autos machen. Max heißt er, der hört auch den Podcast. Shoutout zu Max. Und er meinte, schrieb mir heute, also wenn du den Audi abstoßen willst, ich würde ihn wieder zurücknehmen.
Ja.
So, also das könnte man machen. Allerdings hänge ich sehr an diesem Auto, weil das natürlich mein erstes Auto ist. Das war mein allererstes Auto.
Hast du die irgendwie in der Garage stehen? Oder?
Ja, ich hab ein Parkhaus bei mir da, wo ich wohne.
Okay.
Muss ich auch, weil nämlich Youngtimer bzw. Oldtimer müssen, damit der Versicherungsschutz greift, jetzt wird es richtig spannend. Herzlich willkommen beim Versicherungspodcast mit Thilo Mischke. Müssen die im Parkhaus stehen? Die dürfen nicht draußen stehen.
Ah, kannst du dir nicht irgendwie das Auto mit ein paar Leuten zusammenholen?
Ja, ich teile es mir mit meinen Eltern.
Ah, mit deinen Eltern.
Das ist neu. Gestern schickte ich meiner Mutter und meinem Vater ein Bild von diesem Auto, woraufhin mein Vater sagt, ich möchte mich nicht beteiligen, ich habe keine Lust, Teil an einer Investmentleiche zu sein. Und meine Mutter schrieb dann von ihrem Handy heimlich, wir machen Hälfte, Hälfte. Und weil mein Vater irgendwie auch, glaube ich, so ein Russentrauma verarbeiten will, so ein sowjetisches und dann mit so einem Lada Niva auffahren möchte. Und was ich allerdings glaube, ist, der ist sehr gut für unsere Firma zum Arbeiten auch. Also ich habe verschiedene Rechtfertigungsmechanismen mir schon zurechtgelegt, weil es passt Equipment hinten rein. Wir können damit auf jeden Fall nach Potsdam fahren, wenn wir mal in Potsdam drehen, ohne dass es nervt, weil das Auto auch, glaube ich, maximal 120 oder so fährt. Und ich bin allerdings auch ein sehr langsamer Fahrer. Also ich bin auf der Autobahn immer jemand, der so zwischen 130 und 160 fährt. Schneller fahre ich gar nicht. Ich hasse Schnellfahren.
Und schneller kann das Ding auch nicht fahren.
Nee. Also grundsätzlich auch die Autos, die ich glaube, der Audi kann maximal 100 fahren und der Porsche fährt, glaube ich, 110. Wenn man mit dem 130 fährt, dann klappert es auch ganz schön.
Nach Potsdam könnte man auch mit der S-Bahn fahren zum Drehen. Oder mit dem Lastenrad.
Dieser Schwabe, der nach Neukölln gezogen ist, das ist und dann mit dem Lastenfahrrad nach Potsdam fährt. Das ist für mich so der auch früher versucht hat, missionarisch die Leute vom Vegetarismus zu überzeugen. Das ist, du verkörperst eigentlich, und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Flo trägt auch
Barfußschuhe.
Genau. Barfußschuhe. Also du verkörperst eigentlich all das. Schämst du dich nicht eigentlich, dass du all die Klischees erfüllst, des Schwaben?
Doch, ich schäme mich sehr.
Also eigentlich müsstest du nach Berlin kommen und Neonazi werden. Obwohl, das sind ja auch sehr viele Schwaben mittlerweile. Es gibt auch
sehr viele Neonazis, die Barfußschuhe tragen, glaube ich.
Ja,
Ich habe tatsächlich auf der Corona-Demo, wo wir gemeinsam gedreht haben, so ein paar Leute mit Wildlingen gesehen. Das ist die Marke der Barfußschuhe. Also, ich weiß nicht, ob es Nazi waren, aber... Also
Flo, musst du kurz noch weiterreden, weil ich was getrunken habe.
Ich frage mich, was so der Gesprächsanteil gerade ist.
Der ist, glaube ich, 90 zu 10.
Ja.
Aber ich versuche das einfach auch nur zu retten, die Situation hier, damit es einigermaßen interessant ist für die Hörer. Vielleicht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich werde einen Post zu diesem Podcast machen. Bitte schreibt doch dann mal drunter, wie kriegen wir es hin, dass ich bei Flo... Das Schöne an dir ist ja, wenn der Podcast nicht läuft, wir reden wirklich viel miteinander. Also es gibt intensive Kommunikation und ganz oft denke ich, ach, würde doch jetzt das Podcastgerät mitlaufen. Sobald aber du diesen Kopfhörernippel trägst, verstummst du.
Nicht immer. Es ist auch so, ich weiß nicht, vielleicht musst du einfach mal abwarten auf den Tag, wo ich sage, komm Thilo, lass uns doch mal einen Podcast machen. Ich so richtig Bock drauf habe.
Was könnte der Anlass
dafür sein? Nicht so abgeschlagen.
Muss ich dir meine PlayStation 5 schenken, damit du das machst?
Nein, ich will gar nichts dafür.
Okay. Das ist ganz traurig, ne? Das ist der Junge in der Klasse, der seine Freunde kauft mit so Geschenken.
Ich habe Haribo dabei.
Was ist eigentlich aus deiner Ukraine-Ambition geworden? Das würde mich mal interessieren, weil beim letzten Mal Ukraine warst du ja sehr ambitioniert im Erlernen der Sprache. Jetzt ist so ein bisschen ausgedünnt, habe ich das Gefühl.
Ja, irgendwie, ich habe so ein bisschen angefangen, so einen Podcast zu hören zum Ukrainisch lernen. Der ist eigentlich sehr gut. Allerdings war irgendwie die Lernkurve sehr steil und die Sprache ist auch super, super schwer. Grammatikalisch wie auch von der Aussprache. Und irgendwie, gerade habe ich nicht so die Motivation, das zu tun, weiter zu lernen. Kommt vielleicht wieder.
Ist es nicht mit vielen Dingen, die du im Leben so machst?
Stimmt, aber es liegt vielleicht so ein bisschen jetzt am Winter, ein bisschen Depression.
Ich lasse dich jetzt einfach hängen. Ich will jetzt mal wissen, ob
du... Außerdem sind wir hier in einem Teil der Ukraine... wo kaum ukrainisch gesprochen wird.
Sondern nur russisch.
Also da, wo ich vorher gearbeitet habe für einen Dokumentarfilm, wurde nur ukrainisch gesprochen. Hier wird fast nur russisch gesprochen.
Wir haben ja heute Westen angezogen. Wir hatten heute Helme an. Wir waren für gefühlt 30 Minuten an der Frontlinie, für die wir, glaube ich, 3 Kilometer hin und 3 Kilometer zurück laufen mussten, weil es zu schlammig war, um mit dem Auto entlang zu fahren. Wie war das heute für dich? Ich hatte jetzt wirklich dieses Gefühl, als wir da diesen kleinen Weg, der frei liegt in der Sichtachse der Volksrepublik Donetsk, also der Schützengräben der Volksrepublik Donetsk,
ja.
Da hatte ich ein bisschen Schiss. Weil dann irgendwie die Hektik auch groß wurde und die Soldaten um uns rum jetzt aber schnell laufen.
Die eine Stelle,
wo, eine Stelle da,
wo
ja.
wir quasi den Snipern ausgesetzt waren.
Ja.
Ja, das war, da waren wir ja letztes Mal auch schon, ne?
Aber wir sind, glaube ich, nicht da runtergelaufen, ne?
Ja.
Wir sollten da nur nicht um die Ecke gehen beim letzten Mal, kann ich mich erinnern.
Ja, es ist alles irgendwie, man spürt den Konflikt halt nicht so ganz, ne? Weil die da seit Jahren in den gleichen Stellungen ja. sitzen und wir haben halt auch, tagsüber wird nicht geschossen anscheinend, ist alles ruhig, wir haben nichts mitgekriegt.
Und wir wollten ja eigentlich bleiben über Nacht, damit wir diese Gefechte, die es nachts gibt, also nur die einseitigen Gefechte, also auf ukrainischer Seite wird behauptet, nur die besetzten Gebiete, die Separatisten.
Ja.
Die Separatisten schießen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auf der Separatistenseite sein würden, würden die sagen, die Ukrainer schießen die ganze Zeit.
Na, ich habe den Soldaten schon geglaubt, dass sie die strikte Order haben, auf Provokationen nicht zu reagieren und dass die Provokationen eher von der anderen Seite kommen.
Ja, die können ja, ich glaube das denen auch, aber sie können ja auch nichts anderes sagen. Ich frage, also als wir heute da wieder unten saßen und ich dieses Interview nochmal geführt habe, jetzt 3 Monate später mit denselben Soldaten, ich habe während des Interviews darüber nachgedacht, was machen wir eigentlich für einen Film daraus? Also der ist ja für die aktuelle Staffel Uncovered, dieser Film. Und wir planen jetzt, wenn alles glatt läuft, im Frühjahr eine Staffel auszustrahlen und im Herbst. Und das ist so ein kompliziertes Thema. Und ich frage mich, warum darüber nicht berichtet wird. Also meine größte Frage, die ich mir selbst stelle, ist, warum erfährst du nichts über diesen Konflikt in Deutschland? Oder nur so wenig? Warum, also selbst die Soldaten meinten heute, dass selbst in der Ukraine kaum noch darüber berichtet wird oder in Großbritannien, also nirgendwo wird darüber berichtet, was da passiert. Und ich frage mich, was ist der Grund? Vielleicht. Weil ich meine, das ist doch ein bildhübscher Konflikt für die Weltpolitik. Die Amis könnten sich reinhängen, die Türken könnten mitmachen.
Weißt du, wie lange jetzt diese Frontlinie, wo wir heute waren, wie lange die schon so besteht? Weil wenn da kein
Wann waren diese ganzen Kämpfe vorbei um den Flughafen? Das war ja alles 2014, 2015. Ja. Ich denke mal, so seit 2017 gibt es diese Frontlinie, so wie sie da jetzt ist.
Und die bewegt sich nicht.
Und also und, ganz klein.
Auf beiden Seiten sitzen die in ihren Schützengräben.
Und warten und frieren.
Und schießen mal rüber. Und ab und zu wird mal jemand erschossen. Ja. Ich glaube, da ist einfach kein Interesse.
Ja, aber guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, ich höre mehr über die Streitigkeiten zwischen Äthiopien und Sudan. Oder zwischen Somalia und Kenia. Oder zwischen, wenn in Nigeria die Boko Haram wieder ausrasten. Also das ist mir bewusster als Konflikt, als weltweiter Konflikt, als der Ukraine-Konflikt.
Ja.
Und das sind ja noch bizarrere Konflikte. Also dieses Boko Haram-Ding, was in West- und Mittelafrika abgeht, ist ja total schwer nachzuvollziehen. Da werden dann irgendwie so 400 Schüler entführt.
Ja, also hier wurde ja vor 3 Tagen jemand, ein Soldat erschossen.
Letzte Woche.
Oder letzte Woche. Es weiß ich nicht, also ist vielleicht einfach keine Schlagzeile für unsere Medien.
Aber das
musst
du dir vorstellen, weil das ist ein Soldat, der ja, also die Ukraine möchte gerne zur EU, möchte zur Europäischen Union dazugehören und sie ist Anwärter, um ein Mitgliedstaat zu werden. Und das wäre so, als würde in Polen ein polnischer Soldat erschossen werden. Und keiner würde darüber berichten.
Ja, warte mal. Also ich glaube, das ist eben noch der große Unterschied, dass für uns Ukrainer eben keine Europäer sind.
Wie ist denn das für dich? Also deine Nähe zur Ukraine ist höher als meine Nähe zur Ukraine. Nimmst du die Ukraine als Europäer wahr?
Ja. Zumindest, also ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich viel gearbeitet habe und für mich ist vor allem der Teil, in dem ich mich bewegt habe, also der Westen, Europa, ja. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie, es gibt hier, glaube ich, mehrere Mittelpunkte des europäischen Kontinents und einer liegt irgendwo in der Ukraine.
Soll auch noch eine Cola?
Ja, gerne noch eine Cola.
Two, danke. Please.
Ach so, ja, ist auch gut.
Sollen wir auf Russisch bestellen?
Ja.
Два Coca-Cola, пожалуйста. Две? Два? Две? Две. Две Coca-Cola, пожалуйста.
Also die Ukrainer, die ich kenne, sind sehr pro-europäisch eingestellt und haben auch also eine große Leidenschaft, zu Europa dazuzugehören.
Was und, ich ganz faszinierend finde an der Ukraine, ist, was ganz erstaunlich ist an der Ukraine, ist, dass du diese ganzen abgefuckten Städte, also du verlässt Kiew und Kiew ist ja eigentlich eine sehr schöne Stadt und dann bist du hier, so zum Beispiel Mariupol ist offiziell, würde ich sagen, so ein Höllenloch. Wenn der Schornstein der Stahlfabrik, die ungefähr so groß ist wie Hannover, falsch steht, ist die ganze Stadt stinkt und ist unter so einem sehr giftigen Nebel begraben. Aber das Faszinierende
ist, diese Fabrik ist schrecklich, aber ich meine, wir sitzen hier gerade in einem sehr schönen
Café, wollte ich gerade sagen,
oder?
Du hast dann in diesen ganzen kleinen, auch in Poltawa, diese Stadt, in der wir auf einen Zwischenstopp gemacht haben, du hast dann so lauter, immer so hübsche Hipster-Cafés, mitten in der Ukraine.
Ja.
Und, oder wir finden es einfach schön, weil wir so darben nach Cafés durch Berlin. Also mir fehlen Cafés in Berlin im Übrigen sehr.
Wegen des Lockdowns.
Wegen des Lockdowns, ja.
Na, ich bin eher nicht so oft in Cafés, aber das ist schon, fühlt sich krass an.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, also ob es moralisch richtig ist, das zu nutzen, das Angebot.
Jetzt ist es ja gerade leer.
Ja.
Und es geht ja nur um den, das ist ja, ich hatte am Anfang der Reise, ich finde es gerade sehr angenehm, mit dir zu reden im Übrigen. Ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass sie Spaß oder Freude haben, uns beiden zuzuhören. Am Anfang der Reise saßen wir zu dritt dann in einem sehr vollen Flugzeug und dann stellte ich mir auch die Frage.
Also eigentlich stellte ich dir die Frage, ob es richtig wäre,
und somit jetzt ist das Gespräch
umgeschlagen
in nicht mehr angenehm. Ja, aber stimmt, ich stimme dir zu. Ist es richtig, dass wir für unsere Arbeit, für diese Geschichte in der Ukraine uns fortbewegen? Und für
jetzt. Zu diesem Zeitpunkt.
Ja.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das...
Ich auch nicht. Also bei Instagram war es dann so, dass viele Leute dem zugestimmt haben. Die haben gesagt, es ist richtig, dass ihr das macht. Es muss gemacht werden. Und wir als Konsumenten wollen ja auch weiter informiert werden, was passiert in der Welt. Und irgendjemand muss es ja machen.
Ja. Allerdings genau jetzt bei diesem Thema, bei diesem völlig festgefahrenen, eingefrorenen Konflikt, wo ja nichts passiert. Wir waren ja jetzt zum zweiten Mal an der gleichen Stellung mit den gleichen Soldaten und außer, dass diese Soldaten noch ausgelaugter, noch müder sind und dass das Wetter noch schlechter ist, ist nichts passiert, gar nichts.
Ja.
Und wir könnten wahrscheinlich auch in 3 Monaten hier wieder hinfahren
und
das gleiche Gespräch führen und durch den genau gleichen Matsch latschen. Das ist ja jetzt kein tagesaktuelles Thema, was irgendwie, wo es wichtig ist, sofort hinzufahren und sofort zu berichten.
Ich bin auch
gespannt. Ich glaube, dieser Konflikt wird so lange noch andauern, dass man wahrscheinlich in 3, 4, 5 Jahren immer noch.
Das Gefühl habe ich auch.
Das
hat sich fast festgefahren.
Wieder, hervorholen muss und darüber berichten muss, damit das nicht vergessen wird.
Ich bin mal sehr gespannt, ob wir dieses Thema, was wir auch mit den Soldaten besprochen haben, diese Nazi-Geschichte, also dass viele am Anfang dieses Konflikts sehr viele Faschisten oder zumindest Patrioten oder Nationalisten international und ukrainischer Natur sich diesem Kampf angeschlossen haben, um gegen Russland zu kämpfen. Ich bin mal gespannt, wie wir das in dem Film erzählen und wie dieses Thema ist, weil es war sehr interessant, heute mit den beiden darüber zu sprechen. Es waren also 2 britische Soldaten, die wir hier so ähnlich wie in Kurdistan, die sich hier eben diesen Truppen angeschlossen haben. Ein britischer Soldat hat hier sogar eingeheiratet in die Ukraine und lebt in Mariupol. Und die sagten was ganz Interessantes. Sie meinten, ja, es gab diese Faschisten und es lässt sich auch nicht abstreiten. Die haben dann so Hakenkreuze sich tätowiert oder die SS-Runen. Dann fingen sie aber an, das schon zu rechtfertigen mit, naja, die finden es einfach nur schick. Und ich meinte dann im Interview zu denen, es rechtfertigt aber nicht, sich so ein Hakenkreuz auf die Brust zu tätowieren. Das ist einfach so, das Zeichen ist verbraucht. Da kannst du nicht sagen.
Naja, sie sprachen von nordischer Mythenwelt und so weiter.
Genau, sie kamen dann so zu Runen. Und weil ja dieses, wie heißt das Bataillon? Azov?
Nee, Azov
hieß Azov, das. Ja. Genau, die hatten ja so eine Rune auch als Zeichen.
Ja.
Und ich fand es ganz interessant, dass sie bestätigt haben, dass eben Faschisten gekämpft haben, dass sie dann aber auch noch differenziert haben zwischen, dass die Ukrainer, viele Ukrainer, krasse Patrioten, / Nationalisten sind und für die das eben ein Kampf um die eigene Heimat ist. Und ich habe mich dann auch gefragt, würde ich, wenn Berlin durch wen auch immer angegriffen wird, für Berlin kämpfen?
Hm.
Und ich glaube nicht. Ich würde meine Eltern in einen Koffer packen und abhauen.
Hm.
Hm. Weil letztendlich ist Berlin also, eine Idee.
Zum Ersten glaube ich, dass jedes Militär überall in jedem Land der Welt irgendwelche faschistoiden Züge hat. Und überall, ja. Also das ist einfach, ich weiß nicht.
Ich glaube, du musst so sein, um, also nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Militär zu 100% aus Nationalisten, Patrioten und Faschisten.
Du kannst keine Armee besteht. Aus Hippies
genau.
gründen.
Also du musst ja schon irgendwie so ein gewisses Bedürfnis haben, für ein Land, für eine Idee, für eine Sache sterben zu können. Nicht zu wollen, sondern zu können.
Ja, es geht auch um diese Strukturen, diese Machtverhältnisse, dieses von oben nach unten und Befehle ausführen und ja, eben diese Idee für einen Nationalstaat eben sein Leben geben zu müssen oder zu dürfen. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach Dünger auf jedem, für jedes Nazi-Herz, würde ich sagen. Und
wir beide wären sehr schlechte Soldaten.
Was ich gehört habe, ist, dass es auch sehr viel russische Propaganda war, die eben die ukrainische Sache, den Kampf oder den Verteidigungskampf für die Ukraine schlecht zu machen, indem und zu sagen, das sind Nazis, die
ja. Ich fand, das ist es ja eben, weil es wird diesem Vorwurf wird vorgesagt, es ist russische Propaganda. Deswegen fand ich es ja gerade so spannend, dass diese zwei Soldaten es heute indirekt bestätigt haben,
ja.
dass eben in ihren eigenen Reihen offene Nazis kämpfen. Ich weiß ja. mal nicht, ich finde es relativ schwierig, weil Nazi ist so ein feststehender Begriff für Deutsche.
Ja.
Ich würde sie Faschisten einfach nennen.
Ja.
Dass einfach Faschisten Seite an Seite mit ihnen kämpfen. Und sie waren heute beide auch sehr offen bezüglich dessen, wen uns das Militär zur Verfügung stellt, mit dem wir reden dürfen. Also sie meinten zum Beispiel, sind ja noch mehr Internationalisten, also Leute aus dem Ausland, die auf Seiten der Ukraine gegen die Separatisten kämpfen. Die sind aber, der eine ist dumm, der andere ist im Gefängnis, der andere wird per Haftbefehl besucht. Also es klingt dann auch schon so wie so eine Truppe marodierender Verbrecher, die da eigentlich kämpfen. Also sie haben heute, also ich glaube auch durch die Erschöpfung, die sie jetzt erfahren haben durch diesen harten Winter, waren sie heute so ein bisschen wie gebrochen vor der Kamera. Mich hat das überrascht. Du hast ja auch das Interview, glaube ich, mitgehört. Also zumindest ja. machst du das immer, darüber bin ich ja sehr dankbar. Und wir haben ja bestimmt eine Stunde geredet.
Ja.
Und du meintest ja auch, es hat dir gefallen, das Gespräch.
Ich fand es sehr gut, ja.
Was hat dir gefallen?
Ich mag die beiden Typen, also diesen Daniel und den Sean. Also du hast diesen bisschen älteren Typen, der irgendwie ja, der hier eine Frau gefunden hat, der irgendwie so Sinn in seinem Leben gefunden hat, der sagt, ich kämpfe hier, weil ich hier wohne, weil das auch meine Sache geworden ist, weil ich Ukrainer geworden bin. Und dann hast du eben diesen jüngeren Typen mit den Tattoos, der irgendwie noch voll auf der Suche ist nach einem Sinn im Leben. Und beides eigentlich sehr sympathische Typen.
Was mich so überrascht ist, dass sie eben so differenziert über diesen Krieg erzählen. Also zum Beispiel auch, dass Daniel sagt, es ist, also, weil ich meinte auch in dem Interview heute zu Ihnen, wie kann es sein, dass ich als Journalist davon ausgehe, dass es kein Schwarz und Weiß gibt? Also für mich ist es ein Fakt, dass es nicht einen grundsätzlich Bösen und einen grundsätzlich Guten in einem Konflikt gibt. Und woraufhin dann eben Sean erzählte, ja, ich kämpfe hier für mein Haus, ich kämpfe für meine Frau, ich kämpfe für meine neue Heimat in Mariupol. Und Daniel eben sagt, du hast recht, es ist so, der Russe ist nicht immer der Böse. Es ist falsch zu sagen, die Sowjetunion... Entschuldigung, bitte. Russland ist der Aggressor, der Schlechte in diesem Konflikt. Das funktioniert nicht. Und er erzählte dann eben auch, Daniel hat auch in Syrien gekämpft und er erzählte dann eben auch, wie dankbar er den russischen Streitkräften in Syrien war.
Ja.
Und das ist halt so, es ist...
Ja, wobei... Also nach allem, was ich gehört habe, ich bin nicht besonders gut informiert, aber für mich ist die Sache eigentlich auch klar. Russland ist der Aggressor in dieser Sache.
Ja.
Also
das war kein zustimmendes Ja, sondern nur ein zuhörendes Ja.
Okay. Weil es ist so, also allein der Abschuss dieser Passagiermaschine, dass da russische Waffen und russische Soldaten und Offiziere verwickelt waren, die jetzt nach Russland geflohen sind oder da irgendwie beschützt werden vom Regime. Die Annektierung der Krim, es ist bewiesen, dass russische Soldaten verdeckt in der Ukraine operiert haben.
Ja.
Und also den Mariupol, Separatisten,
ne, zum Beispiel.
geholfen haben mit Militär und allem. Das ist ein völkerrechtswidriger Akt. Das ist
kennst du den Angriff auf die Russlands? Also kennst du, also was, warum sind, ist Russland überhaupt hier? Also was ist ihr Anspruch? Sie sagen ja, das gehört uns. Katharina die Große hat, glaube ich, mal die Krim verschenkt.
Ja.
Und jetzt will Russland die sich zurückholen. Also ist
es, haben sie es gemacht, genau.
Ja.
Ja, dann auch dieser, ich bin leider kein Experte. Es gibt so einen Gründungsmythos Russlands von zwei Brüdern.
Die an so Zitzen von so einem Wolf gesaugt haben.
genau.
Moskau heißt eigentlich Rom.
Und das war anscheinend in Kiew und ich glaube für das russische Verständnis ist die Ukraine mindestens bis Kiew, also bis zur Hälfte eigentlich Russland.
Ja.
Und das ist eigentlich nur Aufgabe, diese Landschaft, dieses Gebiet zurückzuholen in den heimatlichen Schoß.
Ich finde das auch sehr interessant,
Russlands.
Wenn du dann zum Beispiel auch mal die Geschichte des Zweiten Weltkriegs guckst und welche Rolle die Ukraine im Zweiten Weltkrieg spielt und wie sie sich gegen Russland gestellt hat und kollaboriert hat mit den Deutschen. Wir erinnern uns an die grausame Geschichte der Schlucht von Babyn Yar. Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast drüber gesprochen. Das ist, ich glaube, eins der grausamsten Pogrome. Also alle Pogrome in Deutschland und in Europa waren grausam, aber da haben sie sich nochmal überboten. Das ist so eine Schlucht und da haben sie innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, 30.000 ukrainische Juden einfach erschossen und in diese Schlucht gestoßen. Mhm. Ich gucke nochmal die Zahl, du musst kurz reden. Ich glaube, es waren um die 30.000 ukrainische Juden. Babi Ja. Und da gibt es auch im Übrigen ein sehr, sehr gutes Buch zu diesem Thema. Das ist, heißt Babyn Yar. Und da kann man das, also da kannst du sehen, wie die ukrainische Bevölkerung einfach mitgemacht hat.
Ja.
Und da gibt es diese, ich war 2008 das erste Mal privat in der Ukraine. Ich bin mit einem Freund in Zug gestiegen nach Kiew, weil es gibt einen Zug von Berlin-Lichtenberg nach Kiew und wir wollten das einfach machen. Und dann habe ich diese Schlucht von Babyn Yar gesucht in der Nähe von Kiew. Und du findest die auch. Und da steht halt so eine ganz kleine Plakette.
Ja.
Also was in Deutschland, mit der Erinnerungskultur, die Deutschland hat, wäre das ein Ort, ein ganz wichtiger Ort, um zu zeigen, Leute, hier ist das Grauen passiert, ihr dürft, müsst verhindern.
Ja.
Da ist ganz unwichtig und die größte Sorge der Kiewer war, da eine U-Bahn lang zu bauen.
Mhm.
So, darum ging's. Und das fand ich, hat mich sehr fasziniert, wie die Ukraine mit ihrer eigenen Geschichte umgegangen ist. Und ich war auch mal in Budapest, das hat mich auch fasziniert. Da gab es dann so ein Helden der Stadt Museum und da standen halt so ganz viele, waren dann so Helden der Stadt, irgendwelche SS-Leute.
Mhm.
So, also wie anders mit der Geschichte umgegangen wird, wenn du nicht das Tätervolk bist, sondern nur das kollaborierende Volk.
Naja, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, um welchen Genozid es geht.
Mhm.
Also zum Beispiel den deutschen Genozid an den Herero, der wird ja auch totgeschwiegen und nicht anerkannt.
Das finde ich,
das, was wir in Afrika gemacht haben. Und
woran liegt das? Also ich kenne ihn aus dem Geschichtsunterricht, ich kenne ihn aus Gesprächen mit meinem Vater. Ist es zu weit weg?
Mm.
Ich glaube, der wird nicht totgeschwiegen, so wie die Türken ihren Genozid zusammen mit den Deutschen an den Armeniern.
Ja.
Das wird totgeschwiegen. Das wird gestrichen aus Geschichtsbüchern. Aber du findest ja genug Informationen dazu. Es wird nur ganz wenig drüber gesprochen und spielt auch keine Rolle.
Ja. Es hat auch ganz viel mit dem Thema Rassismus zu tun, glaube ich. Und damit, dass das deutsche Verständnis eben das ist, dass wir ja am Kolonialismus zumindest eigentlich gar keinen Anteil hatten.
Was ja nicht
jedenfalls
stimmt.
Nicht so in dem Maße wie die Portugiesen, bla bla bla.
Ja.
Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil wir hatten auch viele Kolonien und ich weiß nicht, also klar, es ist, ich verstehe es nicht, warum man die Shoah so aufarbeitet, aber andere Sachen eben völlig unter den Tisch fallen lässt.
Ich scheue mich vor dem Vergleich, warum die Shoah und andere Sachen nicht. Das ist für mich sozusagen, ich finde, jedes Volk sollte jeden seiner Genozide gerecht aufarbeiten und letztendlich ist es nur Nationalstolz und Patriotismus gekränkter, wenn man es nicht tut. Die Türken tun es nicht, weil sie das, kein Fehler. Weißt du, jeder Genozid ist ein historischer Fehler.
Ja.
In der Geschichte eines Landes, in der Geschichte eines Volkes.
Ja.
Und ich glaube, die Bevölkerung möchte darüber nicht sprechen, weil sie sich diesen Fehler nicht eingestehen will.
Ja.
So, das ist der Grund, würde ich sagen. Der kollektive psychologische Grund, dass man einfach sagt, ich habe einen Fehler gemacht und ich müsste
mich entschuldigen. Ich glaube aber, der Großteil der Deutschen weiß gar nicht, was wir in Afrika gemacht haben und dass wir ein komplettes Volk ausgerottet haben, indem wir sie in die Wüste gejagt haben und dort elendig verdursten und verhungern lassen haben.
Ich glaube, dass tatsächlich der Holocaust bzw. die Shoah das alles überstrahlt. Das ist so, das geht einfach, es ist nicht mal Absicht, dass man nicht mehr über die Herero spricht, sondern es ist einfach, es überstrahlt. Also einfach für diese psychopathische Meisterleistung, ich nenne es jetzt einfach mal so, eines Volkes, was eine kollektive Psychopathie hat dazu geführt. Und das ist einfach so, das ist so einzigartig. Einen ganzen Kontinenten, eigentlich die ganze Welt mit diesem giftigen Gedanken des Antisemitismus, den als, das ist ja nicht mal der Anlass des Krieges. Muss ich mir vorstellen, das sind zwei verschiedene Baustellen. Einmal der Antisemitismus und einmal der Krieg gegen Osten und Westen. So, das sind so, das zu durchzusetzen und zu schaffen, das zu verstehen, kostet so viel Kraft, kostet so viel intellektuelle Leistungsfähigkeit eines Volkes, dass einfach kein Raum mehr ist über, also zum Beispiel die Beteiligung der Deutschen am Genozid der gegenüber den Armeniern, redet kein Schwein drüber.
Ja.
Die Beteiligung der Deutschen, ich weiß sie gar nicht, die haben doch bestimmt auch eine Rolle gespielt, Indochina-Krieg mit den Franzosen zusammen. Also es gibt bestimmt überall, haben wir irgendwo mitgemacht, haben irgendwelche Leute abgemokst und wir reden eigentlich nur über die Shoah. Und vielleicht ist es auch so, wenn wir über die Shoah reden in Deutschland, ist es eben auch so, dass wir unterbewusst und ohne, dass wir es eigentlich wollen, über die Genozide, die in der Nähe früheren Vergangenheit Deutschlands liegen. Also natürlich reden wir nicht über irgendwie Völkerschlacht von Leipzig und welche, so das so.
Ich warte mal, lass mich kurz. Das würde aber viel weniger kosten, einfach zuzugeben, ja, wir haben das getan und ja, wir entschuldigen uns und ja, wir bauen Denkmäler und ja, wir entschädigen die Hinterbliebenen.
Ich glaube, weil einfach
das ist ja auch historisch in diesem Herero-Fall, ist ja alles klar, es wird ja nicht angezweifelt. Ich weiß nicht, was die Türken zu den
Die Zweifel haben wir nicht gemacht. Quatsch, das ist armenische Propaganda. Es ist ja historisch
klar, wer es gemacht hat. Ich weiß nicht den Namen von diesem zuständigen Offizier damals, der diese Befehle gegeben hat. Aber da waren ja Vertreter der Herero im Bundestag und haben ihre Forderung gestellt. Und
ich glaube,
das wird einfach ignoriert.
Ich glaube vielleicht auch, weil die Konsequenz für Europa aus dem Genozid an den Herero so gering war. Weißt du, so diese, das zynisch das auch klingt, das klingt ja total zynisch. Aber das betrifft eigentlich nur, das ist Namibia, ne?
Südwestafrika?
Ja, also so diese Region Namibia, Südafrika. Das spielte einfach keine Rolle in der Geschichte der Entwicklung Europas. Das spielte natürlich eine enorme Rolle in der Geschichte der Entwicklung der Region in Südwestafrika. Aber für Deutschland ist es einfach Schnuppe. So, und ich glaube, dass, weil das Weltgeschehen durch den Zweiten Weltkrieg und die Shoah so stark beeinflusst wurde, so stark in eine andere Bahn gelenkt wurde, dass man wird sich in 150 Jahren, in 200 Jahren noch immer genauso damit beschäftigen. Im Übrigen habe ich jetzt mal schnell rausgesucht. Ja, tatsächlich, Babi Yar, am 2. Oktober 1941 wurden innerhalb von 36 Stunden 33.771 Juden getötet. Ich werde hier mal kurz zitieren und lese das jetzt einfach mal
das
vor.
Welche Armee war das? Oder?
Das war die SS-Einsatzgruppe C.
Waren das deutsche Soldaten?
Mit Hilfe der ukrainischen Soldaten.
Ja.
Also wir erinnern uns an einen der letzten großen Prozesse. Es war ja auch ein Ukrainer. Wie hieß denn der nochmal?
Zamrak? Ich weiß es nicht mehr.
Google ich gleich.
Ja.
Ich lese mal das Zitat hier vor. Einer der wenigen Überlebenden, Dina Prontischeva, schildert das Grauen so. Sie mussten sich bäuchlings auf die Leichen der Ermordeten legen und auf die Schüsse warten, die dann von oben kamen. Dann kam die nächste Gruppe. 36 Stunden lang kamen Juden und starben. Vielleicht waren die Menschen im Sterben und im Tod gleich, aber jeder war, da fange ich immer an zu weinen, das kriege ich mal nicht hin. Aber jeder war anders bis zum letzten Moment. Jeder hatte andere Gedanken und Vorahnungen, bis alles klar war und dann wurde alles schwarz. Manche Menschen starben mit dem Gedanken an andere, wie die Mutter der schönen 15-jährigen Sarah, die bat, gemeinsam mit ihrer Tochter erschossen zu werden. Hier war selbst zum Schluss noch eine Sorge. Wenn sie sah, wie ihre Tochter erschossen wurde, würde sie nicht mehr sehen, wie sie vergewaltigt wurde. Eine nackte Mutter verbrachte ihre letzten Augenblicke damit, ihrem Säugling die Brust zu geben. Als die Babys lebendig in die Schlucht geworfen wurden, sprang sie hinterher. Das ist so... Ich habe mit dieser Schlucht habe ich mich viel auseinandergesetzt. Das ist so krass. Heute am 27. Januar auf Instagram. Jeder zweite, we remember, never forget. Das ist auch so ein Schutzmechanismus, dass Leute dann irgendwie stolz sich neben einen Stolperstein stellen und ein Foto davon machen oder eine Rose hochladen oder eine Nelke und eine Kerze oder einen Davidstern zeigen.
Mhm.
dass diese Bilder, die wir auf Instagram sehen, die in der Tagesschau gezeigt werden, wenn die Erinnerungsminute im Bundestag ist oder wenn in Israel ist, ja, glaube ich, ist es heute? Ich glaube, das ist heute,
wo alles, stillsteht.
Was sehr beeindruckend, ja, im Übrigen ist, das habe ich einmal erlebt.
Ja.
Das entkoppelt das Grauen komplett von dem, was unsere Großeltern getan haben. Nicht alle Großeltern, aber sehr viele. Oder stillschweigend es zugelassen haben, dass sowas passieren kann. Durch diese Bilder, die wir nutzen, um dieses, weißt du so,
das heißt, du heißt es nicht gut, dass jemand...
Doch, ich heiße das gut, aber wir haben auch einen Schutzmechanismus entwickelt. Weißt du, es ist einfach, ein Hashtag wie Remember,
ja,
hochzuladen, aber es ist sehr, sehr schwer, am 24. Dezember Oma und Opa mal zu fragen, was die gemacht hat und warum sie nichts dagegen gemacht haben. Und das zu posten. Weißt du, weil du diese ganzen, auch die Stolpersteine, ich bin ein großer Fan der Stolpersteine in Deutschland, ich finde Fan, ja, in Anführungsstrichen, also ich finde das ganz toll, weil wirklich das jedes Mal auch bei mir funktioniert, daran erinnert zu werden, okay, ja, hier wurden Verbrechen begangen und zwar vor 70 Jahren, beziehungsweise 76 Jahren. Aber dann, ich sehe halt so einen kupfernen Stein,
mhm,
und sehe eben nicht, wie die Person in Berlin, in Sachsenhausen, also meistens google ich die Leute oder versuche noch mehr rauszufinden über diese Personen.
Es geht dann auch gar nicht so darum, wie diese Person gestorben ist, sondern auch darum, das ist dann irgendwie ein Stein, der ist dann in irgendeinem Bezirk in Berlin vor einem Haus, wo wahrscheinlich diese Person gewohnt hat und du guckst diesen Namen an und siehst so das Alter und siehst so, okay, die Person hat hier gelebt,
mhm,
und siehst das halt in diesem Umfeld, in dem du auch lebst oder dich gerade bewegst und kannst dir dann irgendwie, dann kommen doch sofort Bilder, wie sich diese Person dann hier,
ja,
ein- und ausgegangen ist, den Müll runtergebracht hat und so weiter. Und das macht ja schon was. Und du weißt aber trotzdem auch, diese Person wurde ermordet.
Ich habe, als Pokémon Go vor 4 Jahren, glaube ich, rauskam, habe ich einen Artikel darüber geschrieben, was dieses Spiel ist und wie es funktioniert. Und dieser Artikel begann damit, dass ein Pokestop auf einem Stolperstein bei mir in der Nähe stark eingebaut wurde von dem Algorithmus.
Ja.
Und ich das ganz toll fand, dass du als Pokémon-Go-Spieler mit der Geschichte Deutschlands konfrontiert wirst wegen eines Algorithmuses, der das gar nicht weiß, was er da gerade gemacht hat, aber dass ich irgendwie 5 Himbeeren und 7 Pokéballs bekommen habe auf diesem kupferfarbenen Stein, auf dem der Name einer Frau draufsteht. Das fand ich so...
Ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll.
Aber es bringt, glaube ich, also ich fand das gut, weil das ist ja, ich glaube, das habe ich mal in einem Podcast erzählt, das ist das Thema meiner nie geschriebenen Magisterarbeit, das gewesen wäre, wie banal wir mit diesem Thema umgehen müssen und dass wir vielleicht banaler damit umgehen müssen, damit sich mehr Menschen damit beschäftigen. Und dass wir es aus dem intellektuellen Diskurs rausnehmen und eben nicht Hashtag wie Remember, sondern guckt euch heute X-Men an und versteht, warum Magneto wie Magneto geworden ist. Und dann denkt ihr mehr darüber nach, als wenn du so über staatstragenden Akt dazu gezwungen, in Anführungsstrichen, wirst, darüber nachzudenken. Weil das ist ja die Wahrnehmung vieler Schüler und Schülerinnen, dass sie gezwungen werden, darüber nachzudenken und dass, ja, da so eine Widerstandshaltung entsteht. Und die ich nicht nachvollziehen kann, aber die ich verstehen kann, dass sie entsteht.
Aber was dich ja gerade auch sehr stark und mich ja auch ergriffen hat, ist eben die Beschreibung dieses absoluten Gipfels des Grauens, ja, Massenerschießungen, Massenermordungen.
Ne? Danach kommt
nichts. Was soll noch kommen?
Ich glaube, diese Gewalt, die zum Beispiel auch die jesidischen Frauen erlebt haben in Kurdistan,
ja,
diese völlig entkoppelte Gewalt, das ist, glaube ich, das Maximum des Unmenschlichen, wie du handeln kannst. Oder menschlich, vielleicht ist es die menschliche Natur.
Das glaube ich nicht. Ja.
Nee, das stelle ich als Frage, nicht als, ja, Feststellung, weißt du?
Nein, für mich ist das wieder natürlich und nicht. Also
aber ich habe so immer das Gefühl, wenn du so Geschichten aus Kriegen, egal wo sie auf der Welt stattfinden, liest oder hörst, dann sind die Geschichten sehr ähnlich. Also der Holocaust ist unvergleichbar. Also es gab nie wieder und hoffentlich wird es nie wieder so etwas geben, so eine industrielle Ermordung von Menschen. Aber was die Einzelschicksale betrifft, also von Vergewaltigung, ja, Brandstiftung, Missbrauch, Folter, das ist so irgendwie, das wiederholt sich einfach immer und immer, immer und immer wieder.
Ja, aber diese Systeme, also das, was eben im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Das ist schon nochmal eine Steigerung, glaube ich.
Ja.
Oder? Diese Maschinerie, dieses, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da in der Schlucht?
33.271 in 36 Stunden.
Das ist ja einfach auch eine logistische Meisterleistung.
Ich kann ja mal ausrechnen, also, wie viele Menschen pro Stunde das dann sind. 33.000, das kann man wahrscheinlich sehr einfach im Kopf ausrechnen.
Also ich würde das nicht mehr unter den Begriff Krieg
916 unterordnen. Menschen pro Stunde.
Das ist ja nicht Krieg, das ist ja Schlachten, das ist Schlachthaus.
Ja.
Das ist ja industrielle Tötung.
Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, diese Entkopplung des Genozids vom Krieg. Finde ich so krass. Also es gab diesen...
Das hat ja nichts mit Krieg zu tun. Also
genau.
Wofür werden ja, Kriege geführt?
Das ist ja das Besondere.
Ressourcen, Land.
Ja.
Da geht es ja nur noch um rassistische Ideologie.
Ja. Das ist, und ich finde ja, dass das Besondere am Zweiten Weltkrieg ist eben, dass du eben den Kriegsstrategen Hitler hattest, der zusammen mit seinem Stab eben die Vernichtung des Bolschewiken, die Vernichtung des Kommunismus auf der einen Seite und die Eroberung Europas, um sich gegen diesen Kapitalismus-Imperialismus zu stellen, der aus den USA kommt. Also das ganze Europa zu unterjochen. In der politikwissenschaftlich, glaube ich, ganz interessant, ich meine, der Faschismus galt eben über Italien als irgendwie als moderne, nicht ganz, ist ja eine Gesellschaftsform. Mhm. Die natürlich darauf basiert, dass Menschen ausgegrenzt werden. Und dann gab es parallel dazu noch den Antisemitismus, den Juden als Feindbild zu formulieren. Es wurde ja nicht Polen eingenommen, um den Juden zu töten, oder Ukraine wurde ja nicht überfallen, um den Juden zu vernichten, oder Frankreich, sondern da waren ja immer andere Motive. Jedes Land hatte ein strategisches Motiv und gibt es das Wort genozidales Motiv? Genozidisches?
Rassistisch, oder?
Ich würde es einfach nur als, ich würde es einfach eine Stufe höher, weil ja, es hat ja nicht nur Juden, sondern Homosexuelle, körperlich und geistig Behinderte, Kommunisten, Sozialisten, Geistliche. Es hat ja so viele Menschen getroffen. Das ist so noch darüber hinaus. Also deswegen würde ich das rassistische Motiv, das ist eine Facette dieses Mordens. Ja. Okay, ich überlege gerade, der Podcast neigt sich ja langsam dem Ende zu, ob wir noch einmal einen Exkurs machen in was Heiteres. Du hast ja gerade ein Bier bestellt. Was ist denn das für ein Bier?
Das hat mir Michael bestellt. Wahrscheinlich so ein helles.
Ich trinke jetzt hier einfach noch einen Schluck Cola. Ich habe lustigerweise von unserem Gespräch jetzt gerade, das hätte ich nicht gedacht, dass wir uns da so reinhängen. Jetzt habe ich Kopfschmerzen bekommen. Und wir haben, ja, ich bin ein bisschen platt.
Ich war vorher schon platt.
Aber
zwei
ich
bin, Tage noch Auto gefahren.
Dann ist es die Folge zum 27. Januar, die wir einfach gemacht haben. Und ach, da kann man noch ganz kurz was drüber reden. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich auf Instagram politisch äußern soll. Ich mache das sehr, sehr wenig. Nicht? Ganz wenig. Weil ich das irgendwie, weil ich habe Instagram gestartet als mein Privatkonto vor 10 Jahren. Und weißt du, so, und ich finde das irgendwie so, ich glaube, die Menschen nehmen, also die mir folgen wegen der Arbeit im Fernsehen und mir als Journalisten, die nehmen mich schon als politische Person wahr. Ja. Müsste ich meine 45.000 Follower, müsste ich diese Reichweite nutzen, auch um meine politischen Positionen, wie zum Beispiel heute am 27. Januar oder am 8. Mai, am 8. März oder 8. Mai, Tag der Befreiung, 8. März, Internationaler Frauentag, müsste ich da auch was machen, aber ich mache das nie. Ich poste eigentlich hauptsächlich Bücher und beknackte Fotos.
Also ich finde, wenn du irgendwie eine Dringlichkeit verspürst, das zu tun.
Ich glaube, hier im Podcast bin ich gerne politisch, ich bin gerne im Fernsehen politisch, aber bei Instagram möchte ich gerne einfach...
Okay, warum postest du dann Bücher?
Weil ich das Gefühl habe, ich möchte gerne Menschen dazu anregen,
dieses,
Bücher zu lesen.
Dieses eine Buch zu lesen,
das
ja.
Oder nicht.
Und deine Fotos aus irgendwelchen narzisstischen Gründen wahrscheinlich.
Ja, natürlich.
Die
bringen die meisten Likes.
Warum nicht auch mal an irgendwas erinnern? Oder... Keine Ahnung. Was würdest du politisch sagen wollen auf Instagram?
Wenn Wahl ist, glaube ich, werde ich mich ein bisschen politisch äußern.
Stimmt, es kommen die Wahlen.
Ja.
Was wirst du wählen?
Weiß ich noch nicht. Ich schwanke zwischen der einen und der anderen Partei. Also, dass ich ja Mitglied der SPD bin, ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ich bin allerdings nicht ganz zufrieden mit der Arbeit der SPD. Und die einzige Alternative, die es für mich gibt, ist natürlich die AfD. Und ich überlege die ganze Zeit intensiv, die AfD zu wählen. Hatte allerdings jetzt vor kurzem durch Recherchen die Möglichkeit, einen Einblick in die... Okay, ich hebe das mal, bevor das hier irgendwie ausgeschnitten und zitiert wird. Natürlich nicht. Also ich überlege halt, die SPD zu wählen, oder ich interessiere mich natürlich auch für die Linken, aber bei den Linken gibt es mir halt auch zu viele Antisemiten. Bei den Linken gibt es mir zu viele Träumereien.
Ja.
Also nicht die Antisemiten, sondern die politischen Träumereien. Also es gibt etwas, was mich bei den Linken sehr gut finde, zum Beispiel der Einsatz fürs Gesundheitswesen. Ich finde sehr viele Ideen der Linken, was eine sozialere und gerechtere Gesellschaft betrifft, gut und unterstützenswert. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwann mal in einem Podcast gesagt, ich zahle ja sehr gerne Steuern, auch für Dinge, die gut und wichtig sind für das Land, in dem ich lebe. Und ich wäre auch bereit, mehr Steuern zu bezahlen. Also ich habe nicht diese FDP-Angst, dass ich irgendwie gerne Porsche fahren möchte und einen alten Audi besitzen will und noch ein drittes Auto. Das wäre mir egal, sonst will ich gar nicht. Nee, aber ich bin halt zum Beispiel so, FDP finde ich in seinem liberalen Ansatz verachtenswert. Also, also für mich ist die FDP immer eine Partei, die will, dass man sich nicht anschnallt, weil das ja eine freie bürgerliche Entscheidung ist. CDU kannst du halt, kann ich rauchen in der Pfeife, also geht halt nicht.
Bündnis 90?
Ist nicht meine Welt. Die Bündnis 90, die das Grünen. Das
sind die Barfußträger.
Sie vertreten nicht die, also natürlich, und die, das machen die Linken ja auch. Die Linken haben eine ganz starke grüne Agenda, aber der Preis, also die Grünen sind mir irgendwie, ich verzeihe ihnen Jugoslawien nicht. Mhm. Mache ich einfach nicht, das geht nicht. Und ich verzeihe ihnen auch nicht den Hambacher Forst. Mhm. So, es geht einfach nicht. Ich finde, wenn du natürlich macht dumm.
Stuttgart 21.
So, das ist, ja, ich krieg's nicht übers Herz. Und das ist für mich eine Partei, die entspricht nicht meinen Werten.
Aber wenn man es realistisch sieht, die Linke, selbst eine Linke müsste, wenn Verträge abgeschlossen sind, wie bei Stuttgart 21, zu diesen Verträgen stehen. Sie können nicht irgendwie das Gesetz brechen.
Ja.
Und müssen die Scheiße ausbaden, die Vorgängerregierungen eben fabriziert haben. Ich weiß nicht. Ich gucke mir den Wahl-O-Mat an. Ich gucke, ob
die Partei wieder rauskommt.
Die Partei kann man auch nicht mehr wählen. Irgendwie hat der
hat so
Nico Semsrott ausgestiegen, weil
wie heißt der? Der EU-Mensch?
Ja. Hat irgendwie
Martin
Semmelrogge.
Ich will auch Martin Semmelrogge sagen. Warte mal, Theos weiß sowas. Theos, wie heißt denn der? Nee, Theos weiß es nicht. Dann hören wir jetzt an der Stelle einfach auf. Wir machen ja diese Woche noch einen Podcast.
Wirklich?
Ja, wir werden noch Zug fahren und dann werde ich diesen Zug fast nutzen, um mit
dir einen weiteren. Also wenn ich da dein Podcast-Gast, Freund, Partner sein sollte, bin ich hoffentlich ausgeschlafen.
Du warst
heute redelauniger.
Das war wieder sehr schön mit dir, Flo.
Ich fand es ganz unangenehm.
Ich glaube, das ist einfach deine Einstellung zum Leben.
Nee, warum? Nee, ich rede einfach nicht gerne öffentlich.
Aber wir unterhalten uns beide alleine. Den Podcast hören 5 Leute. Meine Mutti, mein Papa, mein Bruder, Hannes, unser Buchhalter hört den. Nee, der hört nicht mal der, das hört den. Niemand hört den. Eigentlich nur mein Vater.
Okay, dein Vater finde ich cool.
Vielen Dank, lieber Flo.
Danke, Tilo.
Danke, Theos, dass du hier still am Tisch gesessen hast und genau 1 Stunde und 10 Minuten lang auf dein Handy gestarrt hast und dir Bilder anguckst. Ah, du lernst Spanisch. Sehr gut. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart, zugehört habt. Es ist eine etwas kompliziertere Folge geworden, als ich ursprünglich dachte, aber das ist das Schöne an Flo. Erst redet er gar nicht und dann redet er ganz viel. Und er wird jetzt ganz oft in den nächsten Tagen sagen, sag mal, ich habe doch bestimmt nur Mist gesagt. Und ich werde dann jedes Mal sagen, nein, Flo, du warst ein interessanter und angenehmer Gesprächspartner. Wenn ihr wollt, schreibt doch Flo, der heißt da Florian Gartenbaum auf Instagram, glaube ich. Ich werde ihn auch nochmal markieren.
Ist privates Konto, ich nehme auch keine Anfragen an.
Schreibt ihm doch dann eine private Nachricht und sagt, nein, Flo, du warst ein Idiot, oder ja, Flo, du warst gut. Tschüss.
Tschüss.